Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 76. Wir schließen den Situation Room auf und wir haben eine Situation. Es ist eine echte Präsidentin da. Los geht's! Hallo Nathalie!
Hallo, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und du bist nicht mit mir alleine. Der Bene ist auch da. Hey, Bene.
Hallo, ich bin wieder gesund und munter.
Ja, genau. Du hattest keine Stimme und warst beim Situation Room die Rückfahrt leider nicht mit dabei. Insofern konntest du gar nicht kommentieren, wie du das findest, dass wir eine neue Präsidentin im Baptistenbund haben. Aber wir haben alle unsere Beziehungen spielen lassen, um sie direkt einzuladen in den nächsten Situation Room. Und ich freue mich total, wirklich sehr, 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 Nathalie, dass du das möglich machst. Jetzt ist es ja so, das muss man vielleicht dazu sagen, wir kennen dich halt auch sehr gut. Deswegen haben wir das ganz gut hingekriegt. Und deswegen werden wir heute uns schön unterhalten können über dein neues Amt und über alles, was so Kirche und Zukunft und so betrifft. Im Situation Room sind der Bene und ich ja eigentlich mal angetreten mit der Idee, der zukünftige Generalsekretär und der zukünftige Präsident zusammensitzen oder so. Aber das hat sich jetzt erledigt, Benedikt.
Wie so oft die Männer labern, die Frauen machen es. Schauen wir ganz steil ein.
So ist es nämlich. Nathalie, für alle, die es nicht wissen, du bist auf dem letzten Bundesrat die neue Präsidentin des Bundes gewählt worden durch das Präsidium und bestätigt durch den Bundesrat oder die Abgeordneten aller Gemeinden in Deutschland. Für alle, die das gar nicht wissen, es ist nämlich auch eine Frage, die ich tatsächlich schon oft gestellt bekommen habe. Was genau macht denn eine Präsidentin des Bundes der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in Deutschland?
Das darf ich jetzt lernen. Also ehrlich gesagt war mir auch vieles gar nicht bewusst. Also ich wusste ja, offiziell ist es eben so, dass es das höchste Amt in unserer Kirche ist und dass es vor allem ein repräsentatives Amt ist, wo ich zusammen mit dem Präsidium und auch mit der Bundesgeschäftsführung eben die Kirche leite und geistlich leite, aber auch in organisatorischen Fragen. Und ich darf das Präsidium leiten. Ich darf den Personalausschuss leiten, das ist auch etwas, was ich nur vorher noch nicht kannte. Und dann ist es halt wirklich viel Repräsentanz. Also ob das jetzt in Pressefragen ist oder gegenüber anderen Kirchen, gegenüber unseren Gemeinden und da so die großen Linien auch zu ziehen und zu gucken, wo wollen wir hin, welche Impulse muss man setzen und da miteinander auch auf dem Weg sein. Und also das ist ja auch ein bisschen verrückt, weil in unserer Kirche gibt es ja eigentlich gar nicht so ein Amtsverständnis. Mhm. Aber irgendwie beim Präsidentin dann plötzlich schon. Und deswegen ist es auch wirklich ganz interessant, welche Anfragen da so alles kommen und welche Aufgaben auf einen zukommen. Also vieles ist mir tatsächlich gar nicht bewusst gewesen und ich glaube, auch vieles muss ich da noch lernen und auch lernen, wie ich es machen will. Also man muss es ja gar nicht so machen, wie es vorher war. Also Christoph Stiebe hat mir sehr auf den Weg gegeben, man darf auch Nein sagen und das muss ich jetzt, glaube ich, auch mitlernen. Ja, aber so sind das ungefähr so die Aufgaben, die ich jetzt habe.
Ja, Wahnsinn.
Ich fange noch mal kurz noch eine Frage vorher an, weil für mich war die Frage, wie hast du eigentlich den Bundesrat und die Wahl erlebt? Wie war das für dich? Also ich weiß, wie es mir ging. Ich war voll gerührt und begeistert. Wie ging es dir? Wie hast du das alles? War das wie ein heiß-kalter Fiebertraum oder war das für dich lang durchdachte Realität? Wie war's?
Fiebertraum trifft es ganz gut, ehrlich gesagt. Also zumindest die Zeit zwischen das Präsidium hat mich gewählt und der Bundesrat weiß noch nichts davon, was wir da gemacht haben. Weil da war, glaube ich, so, keine Ahnung, 2 Stunden dazwischen und so. Und das war irgendwie eine sehr unangenehme Situation. Also ich habe mich mit dieser Frage sehr, sehr lange getragen, das muss ich schon so sagen. Aber ich habe sehr, sehr lange auch ein kategorisches Nein gehabt zu dieser Frage und für mich war eigentlich immer klar, nein, auf gar keinen Fall. Es ist viel zu hoch, es ist viel zu groß. Und auch, und das muss ich tatsächlich sagen, in meinem Kopf war immer klar, das geht noch nicht. Also weder eine junge Frau noch eine Frau überhaupt. Der Bund ist noch nicht so weit für die erste Frau. Das ist mir sogar auf dem Bundesrat noch entgegengekommen. Gar nicht negativ mir gegenüber, sondern einfach, ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Und ich wollte auch nicht so der Stein des Anstoßes sein, warum dann irgendwie Gemeinden sagen, sie müssen irgendwie den Bund verlassen, weil eben eine Frau leitet. Und deswegen war es für mich ganz, ganz lange überhaupt gar nicht klar. Und ich bin nicht zum Bundesrat hingefahren mit der Perspektive, danach Präsidentin zu sein. Es ist ja auch immer ein neues Präsidium und man weiß gar nicht, wie die so ticken und was die so mitbringen. Und erst 2 Tage vor dem Bundesrat habe ich das erste Mal gesagt, ich wäre jetzt bereit für den Fall, dass das neue Präsidium zur Überzeugung kommt, dass jetzt doch die Zeit reif ist und dass das, was ich mitbringe, eben das ist, was jetzt auch gebraucht wird und was gut ist und dass sie es mir zutrauen und dass sie hinter mir stehen und mich darin unterstützen. Und was für mich zum Beispiel super wichtig war, war, dass Volker Bohle, als jetzt mein Stellvertreter gesagt hat, pass auf, wir machen das als Team und ich übernehme was, auch was, wozu du vielleicht keine Zeit hast oder was nicht so deine Hauptbegabung ist und wir ergänzen uns da. Und das hat mir super geholfen, da auch die Freiheit zu haben, Ja zu sagen. Ja, und dann war es irgendwie irre, weil ja, ich habe nicht erwartet, dass das Präsidium da, also es wird auch nicht drüber geredet. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie eine Antrittsrede hat und dann lange darüber redet, wer das denn sein könnte, sondern man schreibt einen Namen auf einen Zettel und dann wurde mein Name halt als häufigstes genommen.
Es ist wie so ein Konklave im Prinzip. Also wenn
ja,
nur der
genau. Ja, also man isst zusammen Mittag und man macht eine kurze Vorstellungsrunde und dann schreibt man wirklich einen Namen da halt drauf. Und es gab ein paar, die mich vorher gefragt haben, ob ich dazu bereit wäre und denen habe ich auch gesagt, ja, aber halt wirklich nicht bei weitem alle und es gab auch gar nicht so viele Gespräche und dann war das toll, dass es dann doch so einmütig war und dann im Bundesrat ja noch mal viel gigantischer. Also das war so ein krasser Moment, als mein Name da genannt wurde und ich saß da und dachte, es geht gar nicht richtig um mich, sondern es geht eigentlich irgendwie darum, wer wir als Kirche sind. Mhm. Und es war so ein Aufatmen, es war so ein Stolz, wir sind so weit und wir wollen neu anfangen und Neuaufbruch und diese Atmosphäre, wow. Und ich fand das auch so süß, dann als irgendwie Lisa dann noch gesagt hat, nein, also nach dem Applaus, also wir müssten jetzt aber schon noch wählen, also auch wenn der Applaus schon die Zustimmung gesagt hat und dann, als dann gewählt wurde, dass der Bundesrat es auch sofort eingefordert hat, sofort das Ergebnis zu hören, nicht noch bis zum Ende der Sitzung zu warten, da hat man auch gemerkt, wie wichtig und entscheidend das irgendwie war, dieser Gedanke, mit wem geht es jetzt in die Zukunft, wer sind jetzt die Gesichter, die uns da leiten, die uns auch repräsentieren. Und ja, das war wirklich toll. Und dann diese ganzen Glückwünsche. Also ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz verarbeitet, muss ich echt sagen, weil es so viel war, so viel an Wertschätzung, so viel an Dankbarkeit, aber auch an Erwartungen, die jetzt einfach im Raum stehen.
Ja.
Und damit gehe ich jetzt noch um, ja, genau.
Also es ist auf jeden Fall ein Moment, den viele Leute so erlebt haben, dass sie nach dem Bundesrat drüber gesprochen haben, weißt du noch als? Also man hat sich das so abgespeichert, diesen Moment, wo dann dieser Applaus kam. Und das war wirklich besonders für alle Leute, die nicht auf dem Bundesrat waren. Nächstes Jahr ist eure Chance, auch solche Momente zu erleben. Aber es war so unvorhergesehen, emotional und es war so ein Moment, wo alle sich irgendwie verbinden, ohne irgendwie, also über eine Emotion, so würde ich sagen, so, ja. Und es war so besonders. Ich weiß, dass ich war wegen so einem handwerklichen kleinen Notfall auf meinem Tore. Hashtag Wasserrohrbruch mitten in der Veranstaltung. Das ist mein Job.
Was du also machst, Dennis. Ich finde, das sind so Dinge, dafür haben wir dich.
Aber auf jeden Fall, das war so schön, weil ich hatte diesen Blick von oben auf dich und auf die Leute und so. Ich habe sogar das Blitzen im Augen von Benedikt gesehen und so. Und es war so, also ich habe auch für einen kurzen Moment diesen Wasserrohrbruch nicht im Blick behalten, weil ich dabei sein wollte, so, ne? Und ich finde, das spricht auch etwas, wie unsere Kirche sein will, wie du gesagt hast, aber auch was da an Sehnsüchten ist, ne, irgendwie, was dann, ich glaube, für schon einige Leute auch sich mit dir verbindet, wenn man dich kennt und dich erlebt und wenn man dich erlebt. Also ich habe in der letzten Folge mit Kreuzzonenarten auch davon gesprochen, dass du mir im Gedächtnis geblieben bist von dem ersten Abend, bevor es losging, als wir zusammen in der Hotelbar waren und dir ja Zeit genommen hast für jemanden, der da gefragt hat und so weiter und so fort. Und alle sind irgendwie gegangen und du hast gesagt, ja, das sind wir und ich erzähle dir ganz kurz davon. Und deswegen würde ich sagen, dieser Moment war also nicht nur total besonders, sondern er hat auch einen ganz, 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 ganz krassen Symbolwert. So. Bene, du hast ihn ja vorne erlebt, ne? Du saßt vorne. Also, Bene konnte nicht mehr sprechen, aber du konntest auf jeden Fall weinen, oder?
Also, ich war halt ordentlich krank, das war das mit dem Sprechen, aber ich wusste von Natalie oft, dass sie sich das nicht vorstellen könnte. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, wir hätten nicht das ein oder andere Mal vielleicht drüber gesprochen. So viel, das kann man schon sagen. Und du hattest dann auch irgendwann gesagt, dass du es dir doch jetzt vorstellen könntest. Und ich war so, und dann war ich sehr nervös, weil die Sitzung wurde auch noch ein bisschen überzogen. Und wir waren so, aus Verhandlungsleitung, ich war so, ja, okay, dann starten wir jetzt anders als geplant. Dann machen wir das jetzt so, wie es kommt. Und dann hatte ich Tamara geschrieben, also als Tamara Schenk, die ist in der Wahl- und Mandatsprüfungskommission. Schreib uns mal, sobald es was gibt, dass wir zumindest wissen, dass da was kommt. Also wir müssen jetzt ja irgendwann planen können. Mhm. Das habe ich aber auch nicht nur rein aus der hundertprozentig sachlichen Ebene gemacht, sondern auch aus der ganz, ich will's wissen, Ebene. Und dann kam das irgendwie alles ganz schnell und ich war sehr froh, das will ich von vornherein sagen, ich habe mir das sehr gewünscht und habe mich da dem sehr entgegengefiebert, dass wir Natalie als Präsidentin wählen können. Das habe ich mir schon gewünscht, aber dass die Stimmung im Raum dann so besonders ist und so emotional, das habe ich nicht erwartet und das hat mich dann auch überrascht. Also, dass es toll wird, dass es eine gute Wahl ist, davon war ich überzeugt, aber dass es dann so deutlich wird, dass die Stimmung so positiv ist, dass das hat mich schon, ja, das war wirklich das erste Mal, dass ich vorne saß und dachte so, nee, ich habe da vielleicht was im Auge, weil es hat mich berührt. Ja, es hat mich berührt.
Ich fand es richtig schön. Und ich möchte gerne einmal mit euch überlegen zusammen, weil wir haben in dem Recap-Video vom Bundesrat auch viele Interviews gesehen, wo Baptistinnen gesagt haben, dass die Wahl von Natalie für sie ganz wichtig und ganz entscheidend ist. Aber ich würde gerne mal mit euch drüber reden, für einen kurzen Moment, warum das für uns als Kirche wichtig ist, eine weibliche Präsidentin zu haben, was ihr da gehört habt oder was eure Meinung ist, weil das ist ja auch ein Teil dieses Moments gewesen, dass wir gemerkt haben, oh, da hier, das ist, also du bist die erste weibliche Präsidentin des Baptismus, des Deutschen. Und deswegen, was glaubt ihr, was ist da in diesem Moment drin gewesen?
Also vielleicht fange ich mal ein bisschen vorher an, warum ich das immer kategorisch ausgeschlossen habe. Das glaube ich, das hat was damit zu tun. Ich habe sehr, sehr lange wirklich Angst gehabt davor, wenn ich das dann mache, dass ich scheitere. Und es ist auch irgendwie so ein typisch weibliches Ding, dass man ja erstmal da vom Worst-Case-Szenario ausgeht und davon ausgeht, dass man ja scheitern würde. Das ist natürlich auch nicht ganz so intelligent, aber das ist in meinem Kopf gewesen. Und dass ich erstens in unfassbar große Fußstapfen auch trete, weil Michael Ndost das auch wirklich sehr ausgefüllt hat, dieses Amt, fand ich. Und dass da, wie gesagt, so ein gewisses Bild auch mit zusammenhängt und in unseren herausfordernden Zeiten, sowohl in Kirche als auch in Gesellschaft, da kann man ja fast so scheitern, dachte ich. Und wenn ich scheitern würde, dann würde ich es eben nicht als Natalie tun, sondern als die Frau. Das war mein Klischee. Und dass ich dann für alle anderen Frauen mitscheitere. Und dann ist es die Frau, die gescheitert ist und nicht ich als Einzelperson. Ich als Einzelperson hätte ich kein Problem mit, das ist okay. Aber ich möchte es nicht für alle anderen Frauen machen. Und dass ich für alle anderen Frauen da stehe, das hat mich sehr, sehr lange gehindert. Und dann beim Bundesrat habe ich aber gemerkt, es ist auch tatsächlich so, dass ich jetzt dieses Amt einnehme. Dadurch fühlen die Frauen sich repräsentiert. Dadurch haben sie das Gefühl, ganz ein Teil dieser Kirche zu sein, gleichberechtigt zu sein. Ich habe zum Beispiel eine Mail bekommen von einer persischen Pastorin, die gesagt hat, wir sind geflohen aus dem Iran und weil wir nicht gleichberechtigt waren, weil wir nicht frei waren und jetzt komme ich hier hin und du weißt gar nicht, was mir das bedeutet, dass jetzt wir eine Präsidentin haben.
Och, weil ist das schön.
Leben wir da. Ja, total, ist das wirklich richtig, schön. Richtig zuckersüße Mail. Weil sie hat gesagt, das ist, es ist, endlich ist es wahr, ja, was praktisch schon in den Briefen gesagt wurde, ja, dass weder Grieche noch Jude noch Frau noch Mann, sondern wir sind alle gleich und wir machen das gemeinsam und das war so schön. Und auch viele ältere Kolleginnen haben gesagt, das war wie ein Dammbruch. Ja, seit 33 Jahren dürfen wir Pastoren sein, aber endlich ist es soweit. Und die jungen Frauen, also auch 14-, 16-Jährige, die kamen zu mir und haben gesagt, boah, endlich fühle ich mich repräsentiert. Und vielleicht auch noch, nicht nur die Frauen, sondern auch die queeren Menschen. Also die haben gesagt, allein weil du da vorne stehst, fühle ich mich repräsentiert, obwohl ich mich gar nicht zur queeren Community zähle. Aber trotzdem ist es für sie ein Zeichen. Und das fand ich sehr berührend, dass es dann doch irgendwie wichtig ist, eben, dass sie eine Identifikationsfigur haben und es auch ein Zeichen ist, eben, dass junge Menschen sich auch engagieren können. Und vielleicht noch zusätzlich, ich glaube, es ist auch ein Gegentrend zu dem, was wir gerade in der Gesellschaft halt wahrnehmen, dass die starken älteren Männer die mächtigen Positionen in unserer Welt übernehmen. Und das ist auch so eine gewisse, neuen Trend auch zu traditionellen Rollenbildern gibt, ist das jetzt praktisch so der Gegenentwurf. Gar nicht, dass ich ein Gegenentwurf sein möchte, aber es ist einfach ein klares Zeichen, dass wir einen anderen Weg gehen wollen. Und das finde ich schön als Kirche.
Das würde ich mich kurz anschließen. Man kann das gar nicht besser sagen, als du es gerade gesagt hast, aber ich glaube, dieser Kontrast, also so eine positive Kontrast zur Gesellschaft darzustellen, sagen, wir machen das anders. Wir wollen das anders leben, als dass immer quasi die gleichen alten Männer die gleichen Aufgaben haben, sondern das glaube ich, ist, das darf man nicht unterschätzen. Und das, was ich gedacht habe, so, es ist so ein Wechsel, ist ja auch immer eine Zeit des Umbruchs und eine Zeit der Unsicherheit. Und ich glaube, viele Menschen haben das gut gefunden, was Michael und Christoph jahrelang gemacht haben als Präsident und Generalsekretär. Hat ja auch die Wertschätzung den beiden gegenüber auch nochmal deutlich gezeigt. Die waren da schon sehr, sehr so dankbar und zufrieden. Und dann weiß man halt nicht, was kommt. Also im schlechtesten Fall wird's halt nicht mehr so gut, sondern so, mal gucken, was kommt. Und dann das Gefühl zu haben, boah, es wird weiter gut gehen. Vielleicht sogar noch ein bisschen, also anders, neuer. Das war so, Halleluja. Wir machen jetzt nicht eine Rolle rückwärts, sondern, und da würde ich jetzt noch was ergänzen, wir entscheiden uns nicht nur für die erste Frau, sondern wir entscheiden uns auch für eine weltoffene und kluge Theologin. Und das ist ja, denn dein Profil ist jetzt ja nicht unbekannt, sage ich jetzt mal. Und das ist, glaube ich, auch, also, okay, wie weit das bekannt ist, weiß ich nicht. Für alle, die gerade nur hören, sie hat gerade mit dem Kopf geschüttelt, das weiß ich nicht, aber
also viele wissen, schon, viele wissen gar nicht, wofür ich stehe, aber das macht auch nichts.
Das werden sie ja nach heute wissen. Heute werden wir hier die Finger in die Wunde legen, so. Mm. So. Das gehört aber auf jeden Fall auch dazu, glaube ich.
Also das Krasse ist ja, dass dir das Ausmaß vielleicht noch nicht bekannt ist, Nathalie, aber es wird bald einen Wikipedia-Artikel zu dir geben. Das ist definitiv der Fall. Oh,
ja, wow. Und zwar keinen, den du selbst geschrieben hast. Ja, genau.
Woher weißt du das denn?
Also ich habe letztes Mal geguckt, irgendwie so, was es so zum Beispiel zum Baptismus Wikipedia gibt und so. Und die Personen, also in solchen Ämtern, die kommen halt immer vor.
Als du deinen angelegt hast, Dennis Sommer.
Aber er ist immer noch nicht freigegeben. Ich verstehe das nicht. So, der berühmte Schauspieler aus dem Ruhrgebiet. ich wollte noch gerne was hinzufügen, weil für mich ist an diesem Moment auch nochmal besonders gewesen, dass ich erstens auch, ich kann das ganz persönlich sagen, mich repräsentiert fühle in der Art und Weise, wie du Theologie machst und dass ich mir wünsche, dass jemand in so einem Amt mit so einer Weite und auch mit so einer Ernsthaftigkeit in und einem spirituellen Anliegen, also das ist einfach etwas, was ich, warum ich wirklich sage, da gäbe es andere, die würden das halt nicht so ausfüllen, so, die würden auch einen guten Job machen, aber das war was, wo ich gesagt habe, oh ja, bitte, das finde ich total schön und das ist auch in ein Kompliment an dich, weil ich das einfach toll finde, dass man das erkennt. Das Profil ist auch deutlich geworden im Bundesrat, das muss man sagen, als du dein Projekt vorgestellt hast in dem ersten, also im Eröffnungsabend und so. Und dann kommt es aber, finde ich, auch noch dazu, dass ich in dem Moment, wo wir da standen und applaudiert haben und man ja im Raum auf einmal merkt, also es gibt so viele Repräsentanten der Gemeinden, dass da was Gemeinsames entsteht. In einer Zeit, wo wir viel darüber reden und Ben und ich auch hier im Podcast, dass wir eher so eine Schere auseinanderklaffen sehen und so, dass wir was Einendes mal wahrnehmen. Und zwar, und das ist für uns Baptisten ja auch manchmal nicht so ganz leicht, über Emotionen. Also, dass wir so einen Moment feiern, ja, und dass wir uns den haben, also, dass wir den einfach haben, dass er entsteht, dass wir uns den nehmen oder so, dass ich gedacht habe, mir geht es jetzt gar nicht darum, irgendjemand da auszuklammern, mir geht es auch gar nicht darum, dass ich irgendeine Theologie präferiere, sondern mir geht es darum, dass ich mit den Leuten da stehen kann und sagen kann, wir haben unterschiedliche Gründe, aber wir finden das einfach erstmal gut, dass jemand Präsidentin wird und das eint uns erstmal so, ne? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch weil du durch den Bund durchgehst und weil du mit vielen Leuten gut connectest, so, aber auch wie schön, dass das irgendwie entstanden ist. Also ich habe mich da total gefreut, weil ich gedacht habe, das möchte ich auch auf dem Bundesrat mehr erleben, wo wir alle zusammenkommen, dass wir so Momente haben, wo wir gemeinsam lachen und die Emotion Freude da ist, wo wir gemeinsam berührt sind oder vielleicht auch verletzlich uns mal empfinden, so, und wir können dann auch echt gerne nochmal Ordnung bearbeiten, aber ich finde.
Müssen wir nächstes Jahr auch.
I know, aber wir wollen ja auch irgendwie gerne das andere machen. Also, du hast ja auch davon gesprochen, Nathalie, ne? Glaubenskonferenz, 2000 Menschen und so, das nehmen Leute ja jetzt schon zur Vision. Das hast du nur als Satz gesagt, aber so als Vision. Also, wer will die Folge mit Jason nochmal hören, weil der sagt: Ja, unsere neue Präsidentin hat das ja gesagt und der hat so Vorschläge, wie man das dann macht, sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, ich will sagen, dieses gemeinsam fühlen, wir sind Kirche, wir sind gemeinsam und so, das finde ich richtig cool. Also es,
Darf ich
gerne. Nee, mach du.
Was war, also wenn du jetzt so auf die ersten Wochen im Dienst zurückblickst, was war so ein echtes Highlight, wo du sagen würdest, boah, cool, das ist schon cool, dass ich das jetzt machen darf? Und was war so ein Moment, wo du dachtest, also was passiert hier gerade? Was ist das denn für ein Scheiß? Warum? Also, ernsthaft? Falls du Ideen brauchst, ich hätte auch ein, zwei für beides, aber ich bin gespannt, was du sagst.
Okay, hast du schon so viel bekommen. Also ich glaube, das Lowlight, vielleicht ist das doch das, worauf du ansprichst, ist, dass man dann ja relativ schnell merkt, dass man Aufmerksamkeit bekommt, auch von Menschen, die mich gar nicht kennen und die aus einem anderen Spektrum kommen und die tatsächlich eher also es auch wirklich nutzen, um zu hetzen. Ja. Also so kann man, anders kann man es, glaube ich, gar nicht sagen.
Das ist so, also krass, glaub, aber
eine Woche
später
gab es schon YouTube-Videos oder ein YouTube-Video. Eigentlich darf ich darauf gar nicht aufmerksam machen, weil dann gucken sich das vielleicht noch mehr Leute an. Aber auf jeden Fall wird dann mein Name verbunden damit, dass ja eben Frauen auf jeden Fall nicht predigen dürfen, nicht ordiniert werden dürfen, nicht leiten dürfen und das halt auch in einer sehr beleidigenden Art und Weise. Und dann war praktisch das Lowlight, dass ich mich dann in der ersten Woche damit auseinandergesetzt habe, ob ich da tatsächlich rechtliche Schritte gehe oder nicht. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich glaube, man muss es jetzt aushalten. Das gehört zu dieser Öffentlichkeit auch dazu. Und ich möchte dem einfach nicht mehr Raum geben. Aber ja, es gibt fundamentale Strömungen, die halt auch wirklich sehr persönlich verletzend werden. So muss man es einfach sagen.
Es tut mir so leid.
Ja,
aber gut.
Gehört jetzt dazu. Also das Gute ist ja, dass ich bei Social Media gar nicht so doll aktiv bin. Ich glaube, ich kriege auch ganz vieles gar nicht mit. Das ist vielleicht auch ein Segen.
Du bist da gar nicht, um es so zu sagen.
Ja, ich bin ein Dinosaurier und ich bin auch auf Facebook, aber das war's dann auch. Ja, und mein Highlight, es gab viele Highlights, muss ich wirklich sagen, ganz viele Begegnungen. Einerseits wirklich auch mit so vielen neuen Leuten auch in Kontakt zu sein und zu merken, was das mitmacht. Das war schön. Die erste Präsidiumssitzung fand ich ganz großartig. Ich habe mich super gefreut, über dieses neue Team miteinander unterwegs zu sein und uns kennenzulernen und auch wirklich auch schätzen zu lernen schon in dieser kurzen Zeit. Also da freue ich mich richtig doll drauf. Und dann das Highlight der Präsidiumssitzung war dann, dass wir Maximilian Zimmermann zu unserem neuen Generalsekretär ab April berufen durften. Und das ist ja auch mit mein Job dann praktisch genau diese Personalgeschichten. Und das war eine richtig, richtig schöne Berufungsgeschichte. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also nach dem Bundesrat habe ich mich praktisch wöchentlich mit ihm getroffen. Erst alleine, dann mit dem Personalausschuss, dann im Präsidium, dann nochmal mit der Hochschule und wie wir das veröffentlichen und so. Und man hat so gemerkt von Woche zu Woche und Telefonat zu Telefonat, dass da wirklich was wächst. Und zwar auf beiden Seiten, also auf Präsidiumsseite und auch auf seiner Seite. Und da was, dass da was zusammenkommt und man wirklich zu einem sehr klaren gemeinsamen Ja gekommen ist, dass wir das miteinander machen wollen. Und das war richtig schön. Also ich kann es nicht anders sagen. Genau, also ich bin da sehr, sehr dankbar, dass wir das so schnell auch geschafft haben, weil ich glaube, die Frage, wohin gehen wir, wer führt uns praktisch auch ein bisschen diese neue Struktur, ist auch eine wichtige, die auch für viel Sicherheit einfach sorgt. Und deswegen finde ich es toll, dass wir jetzt schon für April einen Nachfolger gefunden haben für Christoph. Also ja, das ist toll.
Oh ja, ich muss mal ganz kurz dazwischen gehen. Ich finde das auch so toll. Ich bin da auch so ausgerastet, weil ich wusste das nicht. Und Nathalie, du kannst es dir gar nicht vorstellen. Ich wusste es eher als Benedikt. Und das ist in unserem Bund echt schwer.
Ja. Oh, okay, sehr gut.
Ich habe es auch nur offiziell gesehen, aber ich habe ihm tatsächlich den Instagram-Post weitergeleitet und er so, was, es ging jetzt aber schnell? Ja, und ich habe mich, also ich muss einmal sagen, ich bin ein riesengroßer Max Zimmermann-Fan und ich habe mit ihm zusammen studiert und auf dem Campus einen Hauskreis gehabt. Das ist ganz unsere Kinderschuhe, aber ich bin auch ein großer Fan und dann kam auch bei mir der Gedanke, ach, wie cool. Und ihr beide zusammen. Also irgendwie, ja, finde ich das auch ganz großartig und bin auch sehr gespannt auf alles, was kommt und sich entwickelt und so. Ja, das nochmal zu Max.
Ja, also war wirklich gut. Ja.
Das ist cool. Also auf jeden Fall, ich kenne ihn, also du kennst ihn viel besser oder ihr kennt ihn viel besser. Ich kenne ihn nicht so sehr, aber meine Begegnungen mit ihm waren bisher immer sehr freundlich und ich bin gespannt auf das, was kommt und auf die Impulse, die ihr beide setzen werdet. Speaking of Impulse. Nathalie, was sind so, ich fange mal easy an, 2, 3 Sachen, wo du dir, vielleicht auch erstmal eine, wo du sagst, da möchte ich Impulse setzen, da will ich Veränderungen vorantreiben, da will ich unseren Bund ein bisschen prägen. Hast du da schon Ideen?
Ja, große Frage. ja, also es gibt schon Dinge, die mir einfach wirklich sehr auf dem Herzen liegen und der Grund, glaube ich, warum auch Max und ich das auch gerne gemeinsam machen wollen, ist, um zu zeigen, dass es gemeinsam geht. Also ich sag immer so, ich werde ja liberal gelesen, weil ich eine Frau
bin. Gelesen hilft den Leuten schon, damit es ja, du bist ja liberal gelesen.
Das Ding ist tatsächlich, also also es gibt da ja im Liberalen auch ein riesiges Spektrum und im Progressiven, also ehrlich, ja. ich für mich passt diese Schublade tatsächlich nicht ganz so und ich würde mich auch persönlich als sehr wertekonservativ beschreiben für mich selbst. Ich habe für andere eine große Weite, aber für mich selbst ist es so oder ich habe auch einen großen Zugang eigentlich auch zum Charismatischen und so und irgendwie finde ich, alles hat ja auch was für sich und so und deswegen ist auch meine Spiritualität und Theologie erstmal eine Mischung von ganz, ganz vielem und ich schätze auch das andere sehr und trotzdem ist es halt irgendwie klar, genau, ich werde eher dort positioniert und ihr habt es ja auch bestätigt praktisch schon in dem, was ihr gesagt habt und Max halt eher im konservativen Spektrum wird er verortet. Und
ich glaube übrigens, dass er auch so gelesen wird, ne? Das würde ich auch nochmal betonen wollen, ja. Aber we will see.
Na, aber er würde sich selbst schon auch da verorten, also ja. Moderat konservativ, glaube ich, war das, was er mal gesagt hat. Naja, auf jeden Fall ist es, glaube ich, unser großes Anliegen zu sagen, wir wollen es aber gemeinsam und nicht gegeneinander, also sich nicht gegeneinander auszuspielen, sondern wirklich das Miteinander immer wieder zu suchen und auch darum zu ringen, was ist unsere Mitte. was führt uns zusammen, und da Brücken zu schlagen und es möglich zu machen, dass wirklich einfach ganz viele unterschiedliche Formen auch in unserem Bund leben können und sich zu Hause fühlen und sich auch gesehen fühlen. Und wirklich zum Brückenbauen. Und deswegen ein Impuls, den ich, glaube ich, für unseren Bund habe, ist, ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Kirche des Dialogs bleiben und es auch noch mehr werden. Und zwar dahingehend, dass wir unsere Dialogfähigkeit trainieren. Ich glaube, das ist etwas, was trainiert werden muss. Wir sind immer sehr meinungsstark und haben tolle Argumente für alles Mögliche und schlagen die uns auch gerne um die Ohren. Aber zur Dialogfähigkeit gehört für mich eben auch, dass wir zuhören lernen und verstehen lernen und dass wir versuchen, wirklich den Schmerz und die Freuden und die Intention des anderen erstmal nachzuvollziehen und das auch wertzuschätzen, dass der andere ringt um Erkenntnis und darum, wie Gott sich eben offenbart in unserer Welt und was wir auch zu sagen haben für diese Welt und dass man das erstmal wertschätzt. Und ich glaube, wenn man das wirklich wertschätzt, dann sind die Unterschiede in der Erkenntnis dann vielleicht gar nicht so relevant, weil für mich geht es wirklich nicht darum, dass ich die Wahrheit habe, sondern eher, dass ich an den glaube, der die Wahrheit ist und da immer mehr auch erkennen möchte. Und ich glaube, dass wir uns da ganz gut eigentlich treffen könnten. Und für mich ist ja die Vielfalt in unserem Bund ein Riesenprivileg. Ich weiß, dass das viele nicht so sehen und da irgendwie ja mehr eine Linie irgendwie wollen würden. Aber ich wünsche mir eben, dass wir diese Vielfalt auch schätzen lernen und eben wertschätzend miteinander umgehen und als Geschwister begegnen. Und Dennis, du hast es vorhin so schön gesagt, du wünschst dir auch da mehr Erleben von dem Gemeinsamen. So geht es mir auch, dass ich denke, diskutieren ist schön und gut, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, wichtig, dass wir es fühlen, dass wir zueinander gehören, dass es der eine Geist ist, der durch uns weht, der uns auch zeigt, dass wir Gott uns zueinander gestellt hat als Kirche, dass wir nicht einfach ein Verein sind, der irgendwo sich mal eingetragen hat oder so, sondern dass wir eben Kirche sind und Kirche bedeutet für mich, Gott hat uns zusammengestellt und wir müssen jetzt gucken, wie wir es miteinander aushalten und wie wir die Zukunft gehen. Also das ist unsere Aufgabe.
Das ist zitierwürdig. Nee. Gott hat zusammengestellt und wir gucken irgendwie, wie wir es miteinander aushalten.
Ja, aber so ist es doch. Also ich meine, wir sind doch auch alle nicht nur geistliche Menschen, sondern eben auch Menschen, die ihre eigenen Interessen haben und ihre eigenen Schrulligkeiten. Und wir bringen uns ja selber mit und das macht es dann auch herausfordernd. Und trotzdem glaube ich, dass Gott uns da leitet und sendet auch in die Welt. Und da würde ich, glaube ich, erstmal so ansetzen. Also Dialogfähigkeit und das gemeinsame Erleben. Also ich denke immer noch so, also ich wünsche mir, dass wir so leidenschaftlich diskutieren und am Ende dann aber direkt danach gemeinsam Abendmahl feiern oder dass wir Lobpreis zusammen machen, die einen mit erhobenen Händen, die andere auf den Knien, die anderen mit gefalteten Händen oder Augen zu oder vielleicht auch ganz still, jeder nach seiner Fasson, sage ich mal so. Und dann aber gemeinsam Entscheidungen treffen für das Wohl von allen und was möglichst für viele Menschen und Gemeinden auch gut ist und dass wir diese Einheit da einfach auch drin erleben. Und das ist, glaube ich, mehr als verstehen, sondern es ist auch tatsächlich mehr fühlen.
Ich finde das richtig cool. Also mich erinnert das an manche Gespräche, die wir hatten, Bene, wo wir darüber geredet haben, dass wir irgendwie Debattenkultur brauchen und so, ne? Und das, was du Dialogfähigkeit meinst, das finde ich wieder in diesen Momenten, wo ich merke, ja, was jetzt wirklich alle Seiten gut gemacht haben, ist Argumente aufzuschreiben, so stichhaltig, dass man denkt, Chapeau, ja, also super, machen wir direkt was raus. Und da hört's auf. Also Papiere oder Ordnung oder Gesetze zu schreiben, das geht. Aber ich empfinde mich selber manchmal auch so unfähig, dann in so einer Diskussion so eine Sicherheit zu empfinden, wie geht's jetzt weiter so, ne? Also ich wünschte mir dann, dass es eben, wie du sagst, in einer Veranstaltung oder in einem Setting okay ist, miteinander im Raum zu sein, obwohl man sich übereinander ärgert. Also ich finde, unsere Impulse sind oft so, ich ärgere mich jetzt über die Person, also muss die gehen oder ich muss gehen. Und was wäre, wenn beide Lösungen gar nicht Kirche sind, sondern Kirche wäre, wir bleiben irgendwie, aber dieser Ärger bekommt einen Raum. Und die Idee wäre ja, vielleicht sowas wie Lieder über Ärger zu Gott singen. Also das ist ja jetzt, wäre ja eine Idee. Was meint ihr? Also vielleicht so irgendwie so im Lobpreis alle Emotionen und so, ne? Und ich sag das so, weil ich ganz oft entdecke ich das ja wieder, ne? Also dass wir eben, wir haben ja Klagepsalmen und so weiter und so fort, aber das mal wirklich zu tun, also mal wirklich wieder neu aufzulegen und so. Ich glaube, da sind viele Leute bereit für. Aber ich muss sagen, ich würde den Weg auch als so ein Lernen damit gehen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich das immer kann. Weil ich selber auf dem Bundesrat, also ich begegne selber als queere Person Menschen auf dem Bundesrat, die kotzen mich an, weil ich ihre Meinung kenne oder weil sie mich wirklich verletzt haben und ich habe keine Lust auf Kontakt. Und dann denke ich so, aber vielleicht ist das dieses Jahr so. Ich bleibe aber trotzdem und ich weiß, die Person bleibt auch und ich glaube, wenn es erlaubt ist, dass ich angekotzt bin und im nächsten Jahr mit Verarbeitung und vielleicht der Ärger ist abgebraucht, vielleicht dann mal wieder ein Gespräch habe, das wäre doch eigentlich cool so, ja?
Ja, also da nicht stehen bleiben, das finde ich auch. Also da muss ich mich auch immer wieder zu ermutigen und auch den Weg zu dem anderen irgendwie auch zu finden und mich auch sichtbar machen mit meinem Glauben, weil ich den anderen auch sehen will und verstehen will, warum er oder sie so ist und das so sagt. Und ich fand das toll, dass du das mit dem Ärger gesagt hast, weil ich habe auch noch mal viel darüber nachgedacht. Ich spüre auch immer viel Ärger so im Raum bei bestimmten Themen. Und ich finde aber Ärger mittlerweile gar nichts Negatives mehr, weil tatsächlich in den Momenten, wo ich mich geärgert habe, habe ich eigentlich am meisten gelernt, weil ich mich da selber reflektieren musste, warum ärgere ich mich eigentlich? Warum stößt das so in mir auf? Und eigentlich war das oft irgendwie ein wichtiger Moment auch der Erkenntnis, wenn man dafür auch Raum gibt. Ne? Also auch manche verharren dann auch sehr im Ärger und steigern sich da so rein, aber eigentlich glaube ich, hat ein Ärger auch einen Grund und diesen Grund könnte man eigentlich nutzen, um weiterzukommen und um mehr zu lernen, also das auch als Lernraum zu sehen. Also es ist nicht schlecht, dass man sich ärgert und ich glaube auch, dass wir dafür lernen können, ja.
Ja, ich bin gespannt auch, wie das gelingt. Also das ist zum Beispiel eine Sache, warum ich in diesen Job der Bundesratstagungskoordination gegangen bin, weil ich habe schon eine Leidenschaft dafür, so Räume zu kreieren für Menschen. Und ich finde es ganz spannend, was passiert, wenn dann Menschen da in solchen Räumen zusammenkommen. Das klingt so banal, aber ich habe da viel drüber nachgedacht und gedacht, nee, das ist genau das, was ich tun will. Also ich finde das gut so. Und ich will auch gerne Leute suchen, die so Debattenkultur moderieren oder inspirieren. Das mag ich auch total gerne. Aber dann bin ich immer gespannt, wie das wird. Ich bin jetzt schon das zweite Jahr so aufgeregt gewesen, wie diese Abende, die wir vorbereitet haben, wie die ankommen. Also macht das was mit den Leuten oder nicht? Und wenn es es nicht täte, dann wäre ich auch enttäuscht. Aber die Idee dahinter ist eben, dass es etwas bewirkt so. Und im Idealfall nicht nur Genuss war, sondern eben auch Inspiration oder so eine heilige Irritation. Das finde ich echt cool. Und da bin ich echt gespannt, wie das so weiter gelingt. Aber Schluss mit meinen Visionen. vielleicht kannst du, der Bene hatte eine Frage vorbereitet, die habe ich gelesen und ich fand das ganz cool. Vielleicht kannst du mal gerade erzählen, was ist so dein geistlicher Werdegang? Du bist in einer Baptistengemeinde groß geworden und wie ging es dann weiter? Also was ist so wie ist so deine Spiritualität gewachsen? Du bist nicht in einer Baptistengemeinde groß geworden.
Ist sie nicht?
Genau. Ich glaube, die Frage nicht ganz gelesen.
Jetzt Benedikt hat die Frage falsch formuliert. Nein, Benedikt wusste das.
Ach so.
Weißt du, warum ich das gelesen habe? Weil Benedikt das falsch geschrieben hat. Ach nee, du kommst nicht aus einer klassischen Baptistenfamilie. Genau. Okay, ich habe es wirklich falsch gelesen. Aber erzähl gerne mal wirklich von deinem geistigen Werdegang, weil das finde ich auch spannend, wo du herkommst und was dich so geprägt hat.
Ja, das fand ich tatsächlich in einer Glückwünsche das Schönste. Es gab einen Kommilitonen von mir, der geschrieben hat, und Respekt als erste Nicht-Bio-Baptistin. Und dann dachte ich, oh, wie schön, weißt du, da wird man nicht die Frau und nicht mal die Junge hervorgehoben, sondern eben Nicht-Bio-Baptistin. Und damit
schönes Wort.
Genau, weil ja oft, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Eindruck ist schon oft, dass bestimmte Namen im Baptismus ja schon auch eine Rolle spielen und zu welcher Familie man gehört und wen man damit verbindet.
Was?
Und so. Und ich bin wirklich ein bisschen stolz darauf, dass meine Familie gar nichts mit dem Baptismus zu tun hat und dass ich mir meinen eigenen Namen in Anführungszeichen irgendwie gemacht habe und auch damit Möglichkeiten hatte und im Prinzip nicht deshalb irgendwie irgendwo reingewählt wurde. Also da bin ich, tatsächlich ist das ein Punkt, wo ich ein bisschen stolz drauf bin. Ja, also ich bin, wie ich immer so schön sage, Beutebaptistin.
Bio-Baptistin, Beutebaptistin, jetzt bin ich gespannt, ja.
und Überzeugungstäterin da auch, also das muss ich wirklich sagen. Also ich bin wirklich Baptistin aus voller Überzeugung und ich würde es fast so sagen, wie ich das auch gerade bei Kirche, bei unserem Bund gesagt habe, dass ich den Eindruck habe, ich bin da, glaube ich, tatsächlich von Gott hinzugefügt worden. Und das ist einfach irgendwie mein Weg gewesen, wo ich einfach Glaube gefunden habe. Also ich komme ursprünglich aus einer evangelischen Familie, also wir waren so Traditionschristen, nenne ich es immer, bedeutet, wir haben irgendwie den Tauftag tatsächlich gefeiert, es gab Kinderbibeln, die hätte man lesen können, wenn man wollte, wir sind alle zur Konfirmation gegangen und Weihnachten eben in die Kirche und als Jugendliche habe ich aber das dann angefangen wirklich zu reflektieren, was da eigentlich so passiert und ich habe ja, so eine kleine Trotzphase vielleicht auch gehabt und mit ganz viel Frust auch, weil ich eigentlich auf der Suche war nach lebendigem Glauben und es dort aber tatsächlich für mich nicht gefunden habe. Es war vielleicht nicht meine Form, es war vielleicht nicht die richtige Gruppe, ich weiß es nicht so richtig, aber ich hatte den Eindruck, die machen das halt alle, also Konfirmandenunterricht, weil sie Geld bekommen und weil das sich halt so gehört. Und letztendlich habe ich das ja auch gemacht, weil sich das so gehört. Und ich wollte aber Glauben lernen und habe das da irgendwie nicht gefunden und bin dann tatsächlich, glaube ich, mit 16 sogar aus der Kirche ausgetreten. Und ich habe dann beschlossen, nicht mal Weihnachten in die Kirche zu gehen, weil ich dachte, wenn ich sonntags nicht in die Kirche gehe, dann brauche ich auch nicht Weihnachten in die Kirche gehen. Was soll das denn? Das ist doch voll scheinheilig, das nur einmal im Jahr zu machen. Also ich war da auch schon so ein bisschen radikal. Und ich erinnere mich daran, dass tatsächlich ich vorher schon mit 13 das erste Mal eingeladen wurde in unsere Baptistengemeinde, also meine später Heimatgemeinde, zur Jugendgruppe. Und ich war da ja noch nicht religionsmündig und mein Vater hat es mir tatsächlich verboten, dorthin zu gehen. Mein Vater ist eher so ein bisschen kirchenkritisch, ist er wahrscheinlich immer noch und er hat halt gedacht, boah, das ist voll die Sekte, da wird Gehirnwäsche mit dir gemacht, das geht gar nicht und das so. Und er hat es mir wirklich verboten und deswegen bin ich lange auch nicht dahin gegangen und dann erst mit 17 ungefähr bin ich ab und zu mal zu Jugendgottesdiensten gegangen, weil meine Mutter auch so ein bisschen Heimat dort gefunden hat in der Baptistengemeinde in Siegburg bei Bonn.
Ah.
Ich liebe diese Gemeinde sehr. Da sehr viele gute PastorInnen unseres Bundes herkommen. Also wir haben eine hohe PastorInnenquote aus Siegburg. Naja, aber auf jeden Fall bin ich da mit 17 auf eine Jugendfreizeit gefahren und habe dort in Kleingruppen und Gebetsgemeinschaften für mich das erlebt, wonach ich mich sehr, sehr lange gesehnt habe. Und zwar, ich hatte den Eindruck, alle meinen das hier richtig ernst und der Glaube hat was mit ihrem Leben zu tun. Und die wollen Gott erfahren, die wollen, dass Gott irgendwie eine Rolle in ihrem Leben spielt und dass Gott aktiv ist. Und das war für mich total beeindruckend und es hat mich ganz gefesselt und ich fand das sehr, sehr schön. Und dann nach dieser Jugendfreizeit war ich im Urlaub mit meiner Familie. Und dann habe ich da Bibel gelesen, so wie mir das da beigebracht wurde auf der Freizeit, so stille Zeit, ne? Das ist ja immer das Erste, was man lernt im Baptismus, wenn man stille Zeit macht. Naja, auf jeden Fall habe ich da gelesen, habe halt natürlich irgendwie am Anfang bei Matthäus Evangelium angefangen und dann die Berufung der Jünger gelesen und habe wirklich für mich gemerkt, das ist genau das, was ich will, ja. Nachfolgerin sein, mitgehen, dass Jesus mit mir durch mein Leben geht. Und habe mich dann so still und heimlich für mich ganz alleine mit der Bibel in der Hand und mit Gott alleine bekehrt. Und das hat wirklich mein Leben verändert. Also ich ganz, ganz viel Orientierung gefunden und Familie und Freunde, ganz viel Halt, Sinn auch im Leben. Also ich glaube, das war etwas, was mich sehr beschäftigt hat als Jugendliche, dass ich irgendwie gedacht habe, es hat ja gar keinen Sinn, dass man irgendwie da ist. Und das war für mich so die Antwort. Und von dort an war ich wirklich so von 0 auf 100 in der Gemeinde. Also gefühlt irgendwie 3 von 7 Tagen war ich da und habe irgendwie nach 2 Monaten schon die Jugendgottesdienste moderiert und in der Lobpreisband gespielt und ein Jahr später schon gepredigt, das erste Mal beim Jugendgottesdienst. Also ich wurde sehr gefördert, muss man sagen. Aber ich bin auch sehr darin aufgegangen. Und tatsächlich hat das seitdem nicht aufgegangen. aufgehört. Also, dass ich das immer noch richtig toll finde, in Gemeinde zu leben, und ich liebe Gemeinde sehr und fühle mich da einfach richtig. Also, das ist einfach meine Heimat und deswegen, ja, bin ich auch wirklich gerne Baptistin, auch aus Dankbarkeit dafür, dass ich dort halt das gefunden habe, was ich gesucht habe. Und ja, von daher bin ich dem immer treu geblieben, ja. Und natürlich auch aus rationalen Gründen, weil ich die Gemeindeform und die baptistische Identität in all den Punkten für mich einfach auch die beste Gemeindeform für mich ist. Also auch mit, es gibt schon Schmerz dabei und es gibt auch Kritik und auch viel Ringen, so ist es nicht. Aber diese Grundhaltung, dass ich für mich finde, dass es für mich die beste Form ist, die ist auf jeden Fall geblieben. Also, es ist schön.
Cool.
Ich finde es schöne Geschichte.
Ja, ich finde es auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass unsere Gemeinden einen ganz, ganz großen Beitrag für Gesellschaft haben und etwas, was Menschen auch eint. Nämlich, ich finde dieses, man kann sich ausprobieren. Du hast es gerade gefördert genannt, so, ne? Aber so dieses, ja, aber es gibt ganz viel Kleines und unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Rollen und Betätigungsfeldern, professionelles Wort ist Partizipation, aber auch auf dieser Ebene von, da mischt sich etwas mit dem Wort sinnhaft, ne? Also es ist es verbindet sich immer etwas mit, das stiftet einen Sinn im Leben und so. Ich finde es eine ganz, ganz coole Beschreibung deiner Geschichte, weil ich das auch irgendwann als einen großen Wert von Kirche entdeckt habe. Da habe ich, also das habe ich erst verstanden, als ich selber als Pastor gearbeitet habe, zu merken, das ist etwas, was Menschen als, ja, die nehmen das richtig mit, wie so ein Schatz irgendwie, dass sie mal sagen können, oh ja, ich bin jetzt irgendwie bei mir im Unternehmen in HR und so, wie gut, dass ich damals irgendwie unterschiedliche Gruppen geleitet habe und was über Teamdynamik erfahren habe und so, ne? Ich sag nicht, dass das andere Organisationen nicht auch können, aber wir tun das eben auch. Also es ist halt irgendwie ein großer Vorteil von Kirche irgendwie so. Vielleicht mit dem kleinen Zusatz, dass wir Hierarchie auch nochmal ganz anders denken, wenn Jesus der Herr der Gemeinde ist, so, ne? Mhm. Finde ich nämlich ganz cool. Mhm. Ja, cool.
Nice. Du hast es gerade an einer Stelle schon gesagt. Mit manches ist auch anstrengend. Auch wenn man den Baptismus liebt und mag. Ich glaube, wir drei kennen, also wir beide, also Dennis und ich kennen das auch gut. Jetzt will ich natürlich mal ein bisschen Butter bei Fische. Oh, ich komme ja, also ich liebe diese Rolle hier gerade.
Ja, was ist Markus? Markus, woher wisch ich dich?
was geht dir so richtig gegen Strich? Also was lässt dir, also was lässt dich am Abend dann sagen, oh, da möchte ich gerne, dass ich milder werde? Oder wo sagst du vielleicht auch, na, das ist auch ein gerechter Zorn, das geht mir zurecht auf dem Senkel. Man muss ja auch nicht bei jedem, was einen ärgert, gleich sagen, oh, da muss ich milder werden. Man kann ja manchmal sagen, nö, weißt du was? Jesus hat auch die Tische vom Tempel umgeschmissen. Nicht jeder Zorn muss gleich irgendwie weggebetet werden, sondern manches darf auch zornig machen. Was geht hier auf den Senkel bei uns an unserem Laden?
Ja, das ist jetzt ein bisschen groß gesagt. Also es gibt ein paar Dinge, die mich ermüden. Ich glaube, so würde ich es tatsächlich vielleicht eher sagen. Das eine ist, im Präsidium habe ich ganz, ganz häufig das Gefühl gehabt, dass die Hälfte unserer Arbeit und unserer Zeit, nicht in der Präsidiumssitzung, sondern drumherum, dafür drauf geht, den Menschen zu erklären, dass sie ja der Bund sind. Also, dass die Gemeinden und die einzelnen Gemeindemitglieder der Bund sind und nicht die da oben irgendwie in Elztal, in der Hochschule oder die Mitarbeitenden oder die Bundesgeschäftsführung oder das Präsidium, dass wir gar kein Gegenüber sind, wogegen man kämpfen muss oder so. Oder die es irgendwie böse mit einem meinen oder die irgendwas aufdrücken wollen oder so, sondern dass wir das sind. Und ja, es gibt Menschen, die bestimmte Verantwortung einfach übernommen haben, die versuchen irgendwie Räume dafür zu schaffen, dass die Gemeinden gut leben können und die auch die kirchenpolitische Verantwortung übernehmen. Das gehört auch mit dazu, ja, zu so einem Gemeindebund. Aber sie sind es eigentlich. Und auch mein Wunsch, auch mit diesem Umstrukturierungsprozess, ist ja, dass das ein bisschen mehr gefühlt wird, dass sie der Bund sind, dass man nicht so weit voneinander entfernt ist, dass man auch nicht gegeneinander irgendwie arbeitet, sondern miteinander und dass sie Lust haben, dabei zu sein. Also das hat mich irgendwie tatsächlich sehr ermüdet. Und manchmal auch, was mich auch ermüdet ist, wenn Gemeinden oder Einzelpersonen also von der Rhetorik her versuchen, einen zu erpressen. Also wenn ihr nicht das und das und das sagt, wenn ihr das und das nicht vorgebt, wenn ihr da keine klare Linie habt, dann können wir ja nicht anders als den Bundesbeitrag senken oder aus dem Bund austreten. Dann müssen wir ja zum Christusforum gehen. Dann ist das und das und das. Und ich finde diese Erpressungsrhetorik, tatsächlich halte ich das für ungeistlich und ringe da sehr damit, da irgendwie das gemeinsamer zu finden, weil letztendlich wollen sie ja nur, dass wir ihre Meinung vertreten. Also wenn wir jetzt etwas vorgeben würden als Präsidium und sagen, hier, das ist die Meinung des Bundes, dann würden sie das ja auch nicht gut finden, wenn es nicht hundertprozentig ihre Meinung ist. Also da gibt es gar keine Graustufen, ja, sondern einfach nur ihre Meinung und sich da nicht zu doll aufzuregen und sich auch nicht erpressbar zu machen, das ist, finde ich, tatsächlich immer irgendwie eine Herausforderung. Also immer wieder doch das Gespräch zu suchen und zu versuchen, drum zu erringen, dass man auch verstanden wird und so. Aber das ist auch wirklich sehr, sehr ermüdend, weil viele es auch wirklich nicht wollen. Also da komme ich wieder zu der Dialogfähigkeit. Also wenn wir einen Konsens suchen und eine Lösung suchen, dann hängt das halt an beiden Parteien und da muss man es auch wollen. Und mein Gefühl ist dann schon manchmal, und das finde ich dann auch schade, wenn ich den Eindruck habe, nein, es wird nicht mehr um Lösungen gerungen, sondern darum, wer Recht hat. Mhm. Und das ist, finde ich dann tatsächlich sehr traurig. Aber trotzdem muss man es akzeptieren. Also wir können ja keinen zwingen, ja, da mit zu sein, sondern wir können nur darum werben, den gemeinsamen Weg zu suchen.
Ja, okay.
Hast du dir was Hoffnungsvolleres gewünscht oder was?
Nein. Ich finde das eine sehr kluge Antwort. Kann ich gut nachvollziehen und ja, ich merke das wieso, dass ich an vielen Stellen gerade relaten kann. Also dieses Gefühl, so hattest du eben gesagt, so, du hast es Bio-Baptisten genannt, wenn man das nicht ist, dass man manchmal so dieses Gefühl im Raum hat, so nach dem Motto, alle anderen haben irgendwie hier diepe Connection. Und da konnte ich schon mit relaten und jetzt auch mit diesem, boah, lass uns doch unsere Meinung nicht immer so gegenseitig aufdiktieren, so gleich den Status Confessionis, diese gleich ausrufen über jede Sache. Und diese, ich merke auch, dass ich diese, ich nenne es mal oft diese neue Bekenntnisgeilheit, dass man irgendwie dauernd auf irgendwelche Bekenntnisse abfährt. Da hatten wir auch kurz auf dem Konvent drüber gesprochen, was ist eigentlich die Rechenschaft vom Glauben und wie stehen wir dazu und was ist sie nicht? Also, da gibt's, also ich kann da sehr, sehr, ich merke, dass das viel in mir resoniert, was du sagst. Vielen Dank dafür. Ja.
Also ich,
Dennis, willst du wieder eine Frage von mir falsch vorlesen, vielleicht als nächstes jetzt direkt?
Nee, ich bin gerade immer noch bei der Frage von dir, der gut gestellten und ausgedachten, weil ich habe nochmal so einen weiterführenden Gedanken und vielleicht können wir das nicht beantworten, weil ich selber merke, ich bin noch nicht so ganz fertig, aber ich denke auch gerade die ganze Zeit über Dialogfähigkeit nach. Vielleicht möchte von euch ja jemand die Frage beantworten und die Frage wäre, wann hört das eigentlich auf? Weil du hast jetzt gerade ja diesen Fall konstruiert, Nathalie, dass eine Haltung erkennbar wird bei jemand. Das kann ja eine Person sein, das muss ja eine Gemeinde sein, wo man merkt, da gibt es eine Art Ultimatum oder so einen Erpressungsversuch oder so. Und dann ist ja die Frage, wie reagiert man da drauf so? Und ich habe mir ja schon oft wirklich die Frage gestellt, ob es in Zukunft nötig ist, manchen Menschen, die mir so begegnen, ich sag nicht nur in Kirche, sondern grundsätzlich im Leben, auch zu sagen, ich höre das jetzt, was du sagst und merke, du willst mich nicht verstehen. Deswegen brauchen wir eigentlich nicht weiter zu reden. Und das sagt sich immer so ganz leicht mit Einzelpersonen. Ne? Mhm. Ich merke aber auch in unserem Bund und gerade wenn Menschen Verantwortung haben, ich habe das selber gespürt in Verantwortung, dass es einen ganz, ganz großen Antreiber in uns gibt, nämlich wir wollen keinen verlieren. So, weil das ist ganz wichtig für uns. Und das ist zu Recht ganz wichtig für uns, weil wir sind eigentlich eine Kirche, die wächst. Das ist in unserer DNA. Also und gleichzeitig ist es auch eine Kirche, die sich, also nach Barth immer verändert und immer wieder neu reformiert, ja. Das heißt, Wachstum könnte ja auch durch Zeiten der Krise und Zeiten, ne, irgendwie durchgehen, wo auch irgendwie vielleicht was, ja, wir Leute verlieren oder so. Deswegen meine Frage ist, und wie gesagt, ihr müsst sie nicht jetzt beantworten. Ich finde, dazu muss man sich wirklich Gedanken machen. Aber für die Zukunft, inwieweit wir da uns mal selbstkritisch betrachten müssen, sagen müssen, erstens diese Angst, jemanden zu verlieren, wie gesund ist, wie gut tut uns das eigentlich, danach zu handeln? Und zweitens, an welchen Stellen brauchen wir vielleicht, ich sage mal, einen neuen Mut, Menschen zu sagen, wir unterhalten uns gerade gar nicht, weil du versuchst nicht, mich zu verstehen. Und das heißt nicht, dass du meiner Meinung sein wirst, aber ich muss das spüren im Gespräch, dass du versuchst zu verstehen, woher ich komme oder was ich sage oder so, ne? Und das miteinander zu lernen, das ist so, das, da hänge ich gerade dran, weil das würde bedeuten, im Gespräch zu bleiben eigentlich so. Aber was, wenn dann wirklich jemand sagt, nö, so, ne?
Tja, Nathalie.
Meine Supervisorin, die sagt immer, spiegelt mir immer in dem Moment, wo ich aus der Beziehung rausgehe. Also wenn ich so in meinen eigenen Gedanken bin und da irgendwie Sachen sortiere und ich gar nicht so richtig auf ihre Frage antworte oder ihr gar nicht so richtig zugehört habe, spiegelt sie mir das immer. Und ich finde das richtig wichtig, weil sie da mir eigentlich sagt, also es geht hier um die Beziehung, die wir miteinander haben. Und wenn wir keine Beziehung zueinander haben, in irgendeiner Weise, dann kommen wir auch nicht weiter. Also weil dann bleibt jeder an seiner Position stehen. Das kam gerade so in mir hoch, ja. Also diese, wir müssen auch, glaube ich, an der Beziehung arbeiten und da gehört es dann vielleicht auch mal dazu zu sagen, pass auf, du gehst hier gerade weg und du redest eigentlich gar nicht mit mir und du willst mich auch nicht verstehen. Also ich find es toll, wenn man da diesen Mut irgendwie zu hat, und du hast natürlich recht, in einer Gruppe kann man das natürlich irgendwie schwer sagen. Aber immer dem anderen irgendwie das Böse zu unterstellen oder irgendwie sowas führt halt auch zu nichts. Also ich fände es toll, wenn wir das vornehmen und wenn wir das auch sichtbar machen, dass wir, also vielleicht müssen wir mehr davon sprechen und erzählen, wie auch so Konfliktsituationen und Dialoge laufen und nicht immer nur das Endprodukt präsentieren, sondern auch den Weg dahin. Und der ist ja auch mit viel Ringen oft zustande gekommen. Also
das stimmt.
Ja, finde ich eine gute Ermutigung.
Finde ich auch gerade einen coolen Gedanken, sorry, Bene, finde ich gerade einen coolen Gedanken von dir, das nochmal größer zu sehen und zu sagen, jemandem zu sagen, wir unterhalten uns gerade nicht, deswegen müssen wir das hier nicht weiterführen, heißt ja nicht, dass die Beziehung abbricht, ne? Das könnte, finde ich, noch, das könnte wieder die große Klammer sein und sagen, also, dann lass uns mal jetzt in die Lounge gehen, ne? Also irgendwie, dann lass uns doch mal woanders oder dann lass uns mal Abend feiern, so, mal gucken, was das mit uns macht. Da sind wir wieder bei der Spiritualität. Finde ich gerade noch einen coolen Gedanken, das nochmal größer zu sehen. Sehr weise.
Ich glaube, was ich merke, was manchmal hilft, ist, dass zusätzlich zu diesem Wunsch, ich nenne es mal so, diese Harmoniebedürftigkeit meiner Kirche, dass zusätzlich manchmal auch so, ja, aber nicht um jeden Preis. Also, ich glaube, wir waren letztens in einem Meeting zusammen, hier von der Hochschule, so ein Alumni-Treffen, wo das auch jemand sehr pointiert sagte, wir wollen zusammenbleiben und wir wollen Brücken bauen, wir wollen miteinander, aber halt nicht um jeden Preis. Und ich kann verstehen, dass man das in manchen Positionen vielleicht anders sagen würde, aber ich fand das einen klugen Satz, weil ich bleibe gerne beieinander und ich möchte, dass wir zusammenbleiben und auch theologisch diese Weite halten. Auf jeden Fall. Ich merke aber auch so, da müssen wir uns auch auf beiden Seiten oder auf allen Seiten, nicht nur auf beiden Seiten, auf allen Seiten drauf verständigen. Also das ist merke ich, dass mir das sehr wichtig geworden ist. Und zusätzlich, Gemeinde ist ja nie nur Bibel und Beten. Es ist ja auch immer also Bratwurst und Brautschau, würde ich jetzt sagen, aber das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß, sondern es ist auch immer dieses
jetzt müssen wir die Folge noch explizit kennzeichnen.
Ja, genau. Also, es ist so ganz viel noch dazwischen, so keine Ahnung, mal ein Kaffee da, mal ein Bier da, mal zusammen unterwegs sein. Dieses alles, also nicht nur immer sich über das streiten, das merke ich, wo ich weiß, ich bin anderer Meinung, sondern auch mal Gemeinschaft haben, gemeinsam Lobpreis haben, gemeinsam Kaffee trinken und über Dinge sprechen, wo man vielleicht auch einer Meinung sein kann, also wo man viel gemeinsam hat. Das merke ich, ja. Ach, das kam der Thomas Gottschalk in mir raus mit solchen dummen B-Wörtern. Naja.
Ja, was war schön. Du hast versucht, eine, wie sagt man, heißt das Allegoration?
Alliteration,
ja. Allegorie.
Klar, ich musste das also auch erklären. Wenn ich das schon richtig mache, dann muss der Mann das auch zum Schluss erklären.
Was er ja. Okay.
Ja.
Ihr Lieben, wir haben jetzt schon eine Stunde geredet.
Eine Frage will ich nur.
Na gut.
Stichwort Strukturprozess, du hast es eben erwähnt. Du musst jetzt nicht den ganzen Strukturprozess erklären. Ich glaube, da gibt es tolle Videos, also alles, und da haben wir auch viel zu gehört. Wie geht's dir damit? Also wie fühlt sich das für dich an? Wie nimmst du das gerade wahr? Wie steht unsere Kirche da gerade aktuell drin?
Ja, also das ist natürlich wirklich ein Riesenthema und wir sind, ja genau, also jetzt beginnt die eigentliche Arbeit, sage ich immer. Also das wird jetzt, jetzt kommt das Entscheidende. Ich nehme auf der einen Seite und fühle ich auch wirklich auch einen großen Schmerz. Also eine meiner ersten Amtshandlungen, das ist vielleicht auch noch ein Lowlight, war, dass ich am Mittwoch nach der Bundesratstagung zur Mitarbeitendenversammlung gegangen bin. Das war mir sehr wichtig, da zu sein. Und denen auch nochmal zu sagen, in die Augen zu schauen und zu sagen, ich finde, ihr macht großartige Arbeit und ich schätze euch so sehr und es ist so viel Segen, der durch euch in dieses Land geht. Und gleichzeitig ist es jjetzt trotzdem klar, wir müssen 12 Stellen abbauen. Und so sieht der Stellenplan aus und Christoph hat ihn dann vorgestellt und wie jetzt die mitarbeitenden Gespräche laufen und so. Und da muss ich euch nicht weiter drin reinnehmen, wie da die Stimmung im Raum war, aber eiseskalt würde es wahrscheinlich schon würde das schon beschreiben. Und diese Betroffenheit und dieses, jetzt ist es soweit und die verlieren so viel auch an, also es ging auch nicht mehr um sie selbst oft, sondern wirklich das Team, das sie so lieben, das wird aufgelöst, die Strukturen, in denen sie arbeiten, die sind dann nicht mehr so. Und das bedeutet erstmal auch viel Trauer und viel Schmerz und das und viel Unsicherheit. Und das habe ich auf jeden Fall, nehme ich sehr wahr. Auf der anderen Seite merke ich, dass gerade in den Landesverbänden echt schon viel Dynamik ist und echt viel losgeht und die Ersten schon am liebsten jemanden angestellt hätten und da schon neue Teams berufen und ganz, ganz, ganz viel Dynamik da ist und diese Aufbruchsstimmung vom Bundesrat auch trägt und schon voranschreitet und wir versuchen es jetzt irgendwie zu sortieren und zusammenzuhalten und da passiert jetzt einfach schon richtig viel und das finde ich toll. Also das ist ja auch das, was wir brauchen, ist ja, dass die Menschen es zum Leben erwecken und das das mehr ist als nur diese Entscheidung irgendwie beim Bundesrat, sondern jetzt müssen wir halt was draus machen. Und da merke ich, dass die Leute das wirklich jetzt auch akzeptiert haben und sagen, ja, wir wollen das jetzt auch, wir wollen, dass es gelingt. Und das finde ich wirklich ganz, ganz spannend. Und meine konkrete Aufgabe ist jetzt tatsächlich die Berufung der Regionalkoordination, die 4 Stellen, die wir da ausgeschrieben haben. Also von daher habe ich da jetzt auch, darf ich das jetzt auch, die Bewerbungsgespräche dann bald führen und so. Und das ein bisschen sortieren, wer dann da auch für die Umstrukturierung dann federführend zuständig ist. Genau.
Cool. Ich habe mir Folgendes überlegt, Leute. Wir haben bei jeder Folge immer, sagen wir mal, Situation Room am Ende eigentlich die Frage, was gehört abgeschafft, weil das fanden Benedikt und ich mal lustig. Manchmal machen wir aber auch was anderes, nämlich Lieblingssommermoment oder irgendwie sowas. Und ich habe gerade gedacht, jetzt haben wir auch viel über schwere Dinge geredet und Veränderungen, die wir uns wünschen. Ich würde gerne zum Schluss was Schönes setzen. Und deswegen mache ich mal eine der guten Fragen von Benedikt zu einem Abschlussformat. Unser Bund in 10 Jahren, was ist
in 10 Jahren?
Ja, nicht 4, sorry. In 10 Jahren, was ist Schönes entstanden, wenn es einfach möglich wäre mit einem Fingerschnipsen? Was ist Schönes entstanden? So ein bisschen drüber nachdenken, so, aber vielleicht
Ja.
Ich fange mal an, ja?
Ja.
Gut.
Also, ich wünsche mir sehr für unsere Kirche, und wenn ich es mit dem Fingerschnipsen machen könnte, wäre es so, dass alle diskriminierten Menschen und Gruppen in unserem Bund das Gefühl haben, dass ein Bewusstsein dafür ist, dass es nicht mehr passiert. Es ist noch nicht alles safe, aber wir haben ganz viele safer Spaces und Menschen haben das Gefühl, bei uns ist man sicher und zu Hause.
Das war gut. Das war gut. Ich mache auch mal weiter. Ich wünsche, und wenn ich es irgendwie mit einem Fingerschnipsen machen könnte, dass wir, obwohl es schwierig war, obwohl es uns auch echt was gekostet hat, auch schmerzhaft, wie schon du gerade gesagt hast, auch war, dass es trotzdem die richtige Entscheidung war, in die Region zu gehen. Und dass wir darauf zurückblicken mit der richtigen Entscheidung. Dass wir irgendwann da sitzen und sagen, das war richtig. Wir haben die Region und die Gemeinden unterstützen können. Wir haben einen neuen Drive bekommen. Wir haben uns verändert. Wir sind wieder neu auf Track gekommen. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe gerade gemerkt, dass es missverständlich klingt. On track gekommen, dass wieder so eine Aufbruchsstimmung kommt. Also, dass wir, ja, das wäre richtig großartig, wenn wir in so einer großartig, es war die richtige Entscheidung, es geht voran. Das wäre richtig toll. Ja.
Yes.
Ich musste gerade drüber nachdenken, dass 10 Jahre, dann bin ich ja auf jeden Fall nicht mehr im Amt, weil ich da kann maximal 8. Das heißt, ich wäre gar nicht mehr in Verantwortung. Das ist ja auch eine gute Perspektive. Und ich
Präsidentin AD, du bist dann.
Genau. Wenn ich nicht mehr in Verantwortung bin, also keinen Job mehr beim Bundesrat habe, dann würde ich einfach wieder Ortskomitee machen. Weil damit habe ich angefangen.
Ja.
Vor 10 Jahren, wirklich, habe ich im Ortskomitee da die Stühle gestellt und dem Bundesratspräsidium, die da vorne immer so schön sitzen, ne? Und dann in Zukunft auch sitzen darf, habe ich immer das Mittagessen gebracht. Ja. Also ich war fürs Essen zuständig. Und das ist ja ein ehrenvoller Job, den es, glaube ich, jetzt aktuell nicht mehr gibt. Nee. Aber damals gab es den halt noch. Und da habe ich gedacht, das würde ich dann in 10 Jahren gerne wieder machen. Also einfach ganz wieder nach hinten und einfach da sein und dienen und mich freuen, dass der Bundesrat stattfindet. Also das zu meiner persönlichen Perspektive. Also ich glaube, bin dann auch froh,
ohne Witz,
wieder zurückzukommen.
Ja.
Machen wir das zusammen,
Benedikt. Ja, ich wollte es gerade sagen.
Wir haben mehrfach zusammen das Ortskomitee geleitet. Also das waren schöne Zeiten noch in der Jugendherberge im 6-Bett-Zimmer. Also nicht wir miteinander in einem Zimmer, sondern...
Nein, aber ja.
Naja, wie auch immer.
Wie auch immer. Auf jeden Fall großartige Erinnerungen, im orangen Shirt.
Ja, das gab es auch noch. Naja gut, aber zurück zum Bund. Ich wünsche mir, dass das Wir-Gefühl auch mehr da ist, also wir als Bund. Und ich habe ja von diesen 2000 Menschen beim Bundesrat gesprochen. Ja, nicht nur, weil ich hoffe, dass auch unsere Gemeinden irgendwann wieder wachsen und dass wir nicht nur immer sinkende Mitgliedszahlen haben, sondern dass ich mich schon freuen würde, wenn es auch sowas wie eine Erweckung gibt, da habe ich nichts dagegen, sondern diese 2000 waren ja mitgedacht mit dem Gedanken, dass die Menschen Lust haben, diese Kirche mitzugestalten und dass sie von uns auch erwarten, dort etwas Hilfreiches für Glaubens- und Gemeindeleben zu finden. Und jetzt könnten ja auch schon viel mehr Delegierte kommen und sie kommen nicht aus unterschiedlichen Gründen. Und ich fände es so schön, wenn man wirklich das Gefühl hat, boah, da möchte ich dabei sein. Also ich möchte dabei sein, wenn Kirche praktisch zusammen ist und Dinge entscheidet und so. Ich weiß, das ist natürlich nicht nur alles. Ich wünsche mir auch, dass es vielleicht andere Veranstaltungen gibt, wo wir uns als Kirche noch mal mehr wahrnehmen. Bujo zum Beispiel ist, finde ich, immer so ein Moment, wo man sich mal wahrnimmt, aber vielleicht auch andere Konferenzen, Veranstaltungen, in welchen Formen auch immer, aber dass es wirklich ein gemeinsames ist. Und das ist fände ich richtig schön, wenn wir das mehr erleben dürfen. Und wir da auch zusammenfinden. Ja, und ich hoffe, ich kann meinen Beitrag dazu leisten und auch Lust dazu machen, das zu sein. Also ich finde, für mich ist es halt was richtig Schönes. Für mich ist Gemeinde was richtig Schönes. Ich habe eine große Liebe zum Bund und zur Gemeinde und zum Glauben an sich. Und ich glaube, diese Liebe trägt mich da auch. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen da anstecken kann dazu, dass es sich lohnt, sich da auch rein zu investieren.
Sehr schön. Ja, wir drei, ne? Alle mal angefangen im Ortskomitee und jetzt sitzen sie hier. Ich freue mich sehr, mit euch die nächsten Jahre zusammenzuarbeiten. Das kann ich mal persönlich sagen. Ich habe da große Lust drauf. Und ich freue mich sehr, Nathalie, dass du in diesem Amt gelandet bist. Und schätze sehr deine Weite, aber auch deine Spiritualität, die du einbringst, die du lebst, witterst und erwartest. So. Da freue ich mich wirklich sehr drauf und ich wünsche dir von Herzen für alles, was jetzt kommt, einfach gute Nerven, gute Kraft, gutes Sortieren, Selbstmanagement und vor allen Dingen Gottes Segen. Das ist mir ganz wichtig. Bene.
Ja, das
Danke, den nehme ich gerne.
Will ich nur noch unterstreichen, als ich jetzt von Max Berufung erfahren habe. Ich habe es ihm, glaube ich, auch schon gesagt, aber ich sage es auch noch mal jetzt hier so, boah, euch beiden, es ist eine große Aufgabe, die jetzt auf uns wartet. Da sind viele, also manches wird richtig wunderbar und manches wird richtig herausfordernd. Und ich sehe das, was alles geschafft werden muss. Und ich sehe da sehr viel auch kommen an Aufgaben. Und boah, mir ging es so wirklich, ich sah das und dachte mir, boah, also jetzt mal ganz ehrlich, was kann man denn, also er war so ein Reflex in mir, da hatte ich wirklich so einen Moment, da habe ich gedacht, eigentlich musst du jetzt beten. Eigentlich musst du gerade für die beiden beten,
ja.
Weil sonst, also ich wüsste nicht, wie man es sonst annähernd gut machen könnte. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, ha, witzig, ein Pastor kommt auf die Idee zum Beten. Das ist ja toll, was kommt als nächstes? Alles meine ich aber ernsthaft so. Ich bete für dich und Max und ich bete natürlich auch für viele mehr jetzt, aber ganz speziell jetzt in diesem Fall jetzt mal wirklich für dich und Max, dass ihr Weisheit und Kraft findet, zu gestalten und dass ihr auch Weisheit und Kraft findet, auf euch zu achten. Ich glaube, es sind beides Aufgaben und Funktionen, die schnell alle Grenzen durchbrechen wollen und dementsprechend wünsche ich euch, dass ihr auch eure eigenen Grenzen sehen und wahren könnt.
Ja.
Dafür danke ich dir sehr. Das ist, also wirklich auch in den letzten Wochen merke ich immer wieder, dass mich das eigentlich am meisten berührt hat und mir auch am meisten bedeutet hat, wenn Menschen gesagt haben, und ab jetzt bete ich für dich, täglich auch manche. Und das trägt und
täglich habe ich jetzt nicht gesagt, aber ja.
Aber du kannst es dir auch überlegen. Aber es sind wirklich alles ganz, gut, ganz, ganz, ja, viele Menschen, die im Gebet irgendwie, ja, tragen. Und ich würde auch sagen, ich glaube, das brauche ich. Also, ja, weil das kann man nur aus dem Geist machen. Und ich glaube, ich spreche hier auch für Max.
Ja.
Wir beide hätten uns dieses Amt nicht selber ausgesucht. Also schön, dass ihr beide euch das ausgesucht habt, aber ich glaube eigentlich, sind das beides Ämter, die man, zu denen man berufen werden muss. Und die das unbedingt wollen, sind da, glaube ich, auch tatsächlich.
Ja, haben wir gemerkt, falsch. haben wir gemerkt. Keine Ahnung, es ist angekommen.
Also wirklich gar nichts gegen euch, aber ich glaube schon, es ist ein gut. Dienst, ja. Es muss man als Dienst sehen. Und zu diesem Dienst gehört eben auch, dass dann diese Gebetsunterstützung auch da ist,
ja,
so dass wir es eben auch tun können. Und dann versuchen wir es besten Gewissens zu machen und zu leben und zu lernen und darin zu wachsen.
Ja. Ja.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du das machst und ich weiß von vielen anderen, die freuen sich auch sehr und wir blicken sehr positiv mit euch in die Zukunft.
Genau, und wenn ihr euch auch freut, liebe ZuhörerInnen, dann macht doch mal einen Kommentar bei Instagram unter unsere Folge, das fände ich total cool. Ist vielleicht auch nochmal ganz cool zu lesen für Nathalie und unsere...
Ja, wir schicken ihr Screenshots. per Facebook. Genau. Screenshots per Facebook, ja.
Genau.
Ja.
Mit Immer Sommer geht's nach wie vor einfach fröhlich weiter. Ich freue mich, dass ich das immer machen kann und so. Ich danke euch beiden, dass ihr da wart und im Situation Room mit eingestiegen seid. Wir schließen den Situation Room ab und ich wünsche euch einen wundervollen, schönen Resttag, wie man so schön sagt. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.